Ja, im Namen Jesu begrüße ich euch alle herzlich zur Predigt jetzt. Wir fangen heute eine neue Predigtreihe an. Glaube im Alltag. So, jetzt haben wir. Glaube im Alltag. Diese Predigten werden immer Texte aus dem Buch Daniel nehmen und werden dann immer versuchen, an dem, was Daniel da erlebt und wie er sich verhält und was Gott mit ihm tut, was Menschen mit ihm tut, zu lernen, wie wir Dinge im Alltag vom Glauben her gestalten und leben können. So, und das ist jetzt heute das erste Kapitel und ich habe das erste Mal genannt: Umstände brechen über uns herein. Denn dieses Buch beginnt tatsächlich so, dass dieser arme Daniel eben in eine riesige politische Großwetterlage hineinkommt und ob er es will oder nicht, die Umstände dieser politischen Situation, die packen ihn. Das Ganze spielt so ziemlich genau 600 vor Christus. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Und er brachte sie ins Land Shinar, in das Haus seines Gottes. Die Geräte brachte er in das Schatzhaus seines Gottes. Und der König befahl dem Aschpenas, dem Obersten seiner Hofbeamten, er solle einige von den Söhnen Israel bringen, und zwar vom königlichen Geschlecht und von den Vornehmen, junge Männer, an denen keinerlei Makel sei, von schönem Aussehen und verständig in aller Weisheit, gebildet und von guter Auffassungsgabe und die fähig seien, im Palast des Königs zu dienen. Und man solle sie Schrift und Sprache der Chaldäer lehren. Und der König bestimmte ihre tägliche Versorgung von der Tafelkost des Königs und von dem Wein, den er trank, und dass man sie 3 Jahre lang erziehen solle. Und nach deren Ablauf sollten sie in den Dienst des Königs treten. Unter ihnen waren von den Söhnen Juda Daniel, Hanania, Mischael und Asaria. Und der Oberste der Hofbeamten gab ihnen andere Namen. Er nannte Daniel Belshazzar, Hanania Shadrach, Mischael Meschach und Asaria Abednego. Ganz banal fängt das an. Da kam Nebukadnezar. Dieses Reich, das sogenannte Neubabylonische Reich, war entstanden, hatte die alten Reiche, die Ägypter und andere dort begonnen zu verdrängen. Und dieser König begann jetzt eine massive Expansionspolitik und stand zweimal 597 und 587 vor den Toren Jerusalems und hat diese Stadt am Schluss belagert und eingenommen. Und dieses Modell sozusagen lässt sich beliebig ersetzen. Da kam Donald Trump. Und die Welt begann sich zu verändern. Vieles, was vorher galt, wird jetzt mit anderen Spielregeln gespielt. Oder da kam Viktor Orban in Ungarn. Und Dinge dort begannen sich zu verändern. Oder da kam Angela Merkel. Und Dinge wurden unter ihrer Ägide gestaltet. Und so bedeutet Glaube, dass wir, ob wir es wollen oder nicht, unter Umstände gestellt werden. Das können die großen politischen Umstände sein. Das können langsame gesellschaftliche Veränderungen sein. Also die Umstände brechen nicht immer über uns herein. Manchmal ist es auch, wie wenn der Frosch im Wasserglas sitzt und es wird langsam immer wärmer gemacht, aber der Frosch merkt es nicht, bis er dann gekocht ist. Also Umstände brechen über uns herein. Menschen im großen Maßstab und genauso Menschen in einem engen Umfeld brechen über uns herein. Oder Naturkatastrophen oder eine Krankheit bricht über uns herein. Oder ein Konzern entscheidet sich umzustrukturieren und über den Arbeitsplatz, den ich habe, bricht herein, dass ich wegrationalisiert werde. Also Glaube bedeutet, Umstände kommen, sie verändern sich, die können brutal, massiv bis schleichend im großen, im kleinen Umfeld sein. Und was mache ich da? Und es heißt von diesem Nebukadnezar, er brachte die Dinge in das Schatzhaus seines Gottes. Und auch das, was Menschen mit uns machen, was Politik mit uns macht, was Wirtschaft macht, was Konzerne machen, was Menschen oft machen, darum geht's, dass oft Leute in ihr Schatzhaus, oft zu unseren Ungunsten oder Lasten, Dinge füllen möchten. Dass Menschen gerne weltweit Macht füllen möchten in ihr Haus oder Reichtum und Besitz und Einfluss. Und sie versuchen, das von uns zu ziehen. Und das geht von ganz banal Geld, was Menschen wollen, dass wir ausgeben, durch den Konsum gesteuert, bis hin zu Steuern, die dem Wohl des Staates dienen sollen. Das geht aber auch, dass Menschen oft versuchen, sozusagen unsere Energie, unsere Ausstrahlung, unser Leben in ihr Schatzhaus zu bringen und uns sozusagen für ihre Zwecke zu vereinnahmen. So, und dann heißt dieser König, er befahl und bestimmte. Es wird immer so sein, dass Menschen versuchen werden, uns Dinge zu befehlen. Vielleicht mal ganz offensichtlich, wenn sie eine Weisungsbefugnis haben. Oder sie versuchen zu bestimmen, vielleicht auch auf subtile Art und Weise, wie wir unser Leben, unseren Alltag bis in Details hinein gestalten sollen. Und am Schluss endet dieser erste Teil, dass ihnen dieser oberste Hofbeamte andere Namen gibt. Und auch das ist ein Teil, dass Kultur um uns, Zeitgeist um uns, Politik, Wirtschaft um uns, Ideologien um uns, die werden auch immer versuchen, sozusagen uns umzuformen, uns zu verändern in unseren Werten, in unserer Identität, in dem, was wir sind. Und hier werden beispielhaft die Namen als das sozusagen Zeichen dieses Änderungsversuches, dieser Umpolung sozusagen genannt. Denn Namen sind ja das, die stehen zuerst mal für das, was ein Mensch ist. Und die vier haben, ich sage jetzt mal, gute Namen bezogen auf ihren Gott natürlich, den Gott des Alten Testaments. Zum Beispiel, mein Richter ist Gott, Jehova ist gnädig, wer ist, wie Gott ist, Jehova hilft oder Jahwe ist Retter. Und dann bekommen sie eben Namen, die beziehen sich natürlich auf die Mächte und Gottheiten dieses neuen babylonischen Reiches. Also Bel, ein anderer Gott, beschütze den König. Unter dem Befehl Akkus, das ist der Mondgott gewesen. Wer ist wie Akku, wer ist wie der Mondgott? Oder der Knechtverehrer des Lichts, einer anderen Gottheit. Also von außen werden uns immer Umstände begegnen, die versuchen uns auch bis in unser Innerstes hinein zu prägen. Unseren Alltag, unser Leben, unseren Glauben. So, was macht jetzt Daniel in dieser Situation, wo ihm sozusagen alle diese Elemente auf einmal begegnen? Das zweite habe ich genannt, Herzensentscheidungen gestalten Umstände. Und da nehme ich nur diesen einen Vers. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost und dem Wein des Königs unrein zu machen. Dieser König hatte ja diesem Hofbeamten sozusagen bestimmt, hol dir diese klugen Männer aus dem Adel und dann sollen sie essen, was ich esse und trinken, was ich trinke, damit die aufblühen und kräftig und hübsch und schön und alles werden. So, Daniel sagt, nein, da kann ich nicht mitmachen. Das bedeutet für mich, mich in einen Bereich reinzugeben, der von seinem Verständnis her unrein ist. Das heißt, David greift auf das zurück, was er kennt von dem Gott Jahwes. Er sagt, Mein Gott sagt mir, es gibt Dinge, die sind gut, die helfen zum Leben, die entfalten mein Leben. Und das geht von Verhaltensweisen bis zu Kleidung, bis zu Nahrung, bis zu Krankheiten und Wohnen und Leben. Und er sagt, und es gibt Bereiche, die sind unrein oder die sind unheilig. Wenn ich in die mich reinbegebe, beginnen sie, mich zu zerstören, mich zu verändern. Und für ihn ging das bis in die Speise hinein, vermutlich mit dem Gedanken, all diese Speisen waren auch geweihte Speisen, die in Zeremonien zubereitet wurden, wo es ein Hofprotokoll gab unter den Göttern, unter dem Gott dieses Volkes. Und er sagt, nein, das, was unter so einem sozusagen Einfluss oder unter so einem Weihe steht, das kann ich nicht zu mir nehmen. Denn dadurch sozusagen begebe ich mich Stück für Stück in diese ganze Umformung meines Wesens. Von dem Gott, an den ich glaube, hin zu dem Neuen, an den ich jetzt eigentlich glaube, den ich anbeten soll. Das ist sein erster Schritt. Und jetzt ist die Frage, Daniel konnte das nur, weil er sozusagen schon mit Klarheiten und Gewissheiten in seinem Herzen in diese Situation hineingeführt wurde. Also es ist nicht so gewesen, dass der sich plötzlich, als er eben da tausende von Kilometern verschleppt wurde, an diesem kulturell komplett andersartig gestrickten Großempire am Hof war, dann entschied er sich plötzlich und sagte, was mache ich denn jetzt? Rein, unrein, okay, also ich kann da nichts mit unrein machen. Nein, natürlich nicht. Sondern als er in diese massive Krise kam, diese massive Herausforderung seines Glaubens, diesen komplett anderen Alltag, da hatte er vorher sozusagen schon Grundlagen seines Glaubens gebaut. Er hatte schon verstanden, dass es nur den einen Gott gibt. Er hatte schon verstanden, dass es Bereiche gibt, die sind gut und andere, die sind böse. Er hatte schon verstanden, dass es spirituelle Mächte gibt, die sind brutal und zerstörerisch und versklavend. Er hatte schon verstanden, dass es sowas wie Reinheit und Unreinheit gibt. Und nur weil er diese Basis sozusagen seines Lebens schon hatte, konnte er dann auch in dieser plötzlichen, krassen, über ihn hereinbrechenden Alltagssituation und Herausforderung seines Glaubens reagieren und ging nicht darin unter. Das wäre für uns zur Lehre sozusagen, es nützt nichts, wenn wir in Krisenzeiten anfangen, plötzlich unser sozusagen Lebensfundament auszubessern und da ein bisschen hinzuspachteln und da Farbe drüber und sonst was, sondern die Fundamente unseres Lebens und unseres Glaubens müssen wir dann stärken und bauen und testen und in Gemeinschaft erproben und in den kleinen Dingen des Alltags leben, wenn wir außerhalb der Krisen sind. Denn nur sozusagen, wenn das Fundament vorher stabil und fest ist, dann wird es in den Zeiten, die brutal und herausfordernd sind und wo sich der Alltag auf einmal komplett ändert, nur dann sozusagen können die Herzensentscheidungen stattfinden und werden auch die Kraft haben, mit Gottes Hilfe dann durch den neuen Alltag durchzugehen. Ein dritter Gedanke. Also die Umstände brechen über ihn herein. Er hat ein Herz schon mit Fundamenten und er trifft eine Entscheidung in dieser Alltagssituation bei seinem Gott zu bleiben, einer konkreten Sache, Essen und Trinken. Und jetzt kommt die Begegnung mit den Menschen in dieser Situation. Also er hat beschlossen, ich will mich nicht unrein machen, wie setzt es das um. Ich lese mal nochmal ab Vers 8a. Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und dem Wein, den er trank, unrein zu machen, und er erbat sich vom Obersten der Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen müsse. Und Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen vor dem Obersten der Hofbeamten. Und der Oberste der Hofbeamten sagte zu Daniel, ich fürchte meinen Herrn, den König, der eure Speise und euer Getränk bestimmt hat. Denn warum sollte er sehen, dass eure Gesichter schlechter aussehen als die der jungen Männer eures Alters, so dass ihr meinen Kopf beim König verwirkt? Da sagte Daniel zu dem Aufseher, den Obersten der Hofbeamten, den der König über Daniel, Hanania, Michael und Asaja bestellt hatte, versuche es doch 10 Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gebe, und dann möge unser Aussehen und das Aussehen der jungen Männer, die die Tafelkost des Königs essen, von dir geprüft werden. Dann verfahre mit deinen Knechten je nachdem, was du sehen wirst. Und er, der Oberste der Hofbeamten, hörte auf sie in dieser Sache und versuchte es 10 Tage mit ihnen. Und am Ende der 10 Tage zeigte sich ihr Aussehen schöner und wohlgenährter als das aller jungen Männer, die die Tafelkost des Königs aßen. Da nahm der Aufseher ihre Tafelkost und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse. So, ich habe das mal genannt, mutige Freiheit setzt andere frei. Ich habe da lange überlegt und ich glaube, so ganzes passende Wort habe ich einfach nicht gefunden. Ich könnte vielleicht auch sagen, Glaubensfreiheit setzt andere frei. Oder vielleicht könnte man auch sagen, die Demut, mit der dieser Daniel dem Hofbeamten begegnet, die setzt andere frei. Oder vielleicht auch die Sicherheit, die er durch den Glauben und durch Gott in seinem eigenen Wesen hat, dass er sicher ist, wer er ist und wer er vor Gott ist. Das macht es möglich, dass andere freigesetzt werden. Das Erste, was mir auffiel. Und Daniel erbat sich. Unauffällig, aber ich glaube, das ist ein Symptom von einem klugen Glauben in so einer Situation. Also er stellt sich da jetzt nicht irgendwie stur und macht auf Rebell oder geht in Hungerstreik oder kanzelt die Götter der anderen und ihre Kultur irgendwie runter und sagt dem Hofbeamten, wie mistig doch alles ist und die Götter und so weiter. Nein, das macht er nicht. Also er tritt nicht auf, wie oft religiöse oder auch superfromme auftreten. Ich weiß alles besser und deswegen nicht mit mir. Sondern das Erste, was von ihm gesagt wird, er erbat sich von diesem Hofbeamten sozusagen, lass uns nicht das essen, lass uns unsere Kost essen, das, was für uns rein ist. Und ich glaube, dass so eine Klugheit oder so eine Unbefangenheit oder Sicherheit in so einer Situation mit Beziehungen umzugehen, damit zusammenhängt, dass Daniel zutiefst in seinem Glauben sich sicher war, wer er war und wer er mit Gott war. Und das machte ihm möglich, nicht zu kämpfen oder sich zu verteidigen, sondern dem anderen sozusagen einen Weg zu ebnen. Und das geschieht durch eine kluge Bitte, durch ein demütiges, das ist das, was ich von dir erbitte und wozu du auch die Möglichkeit hast. So, der Hofbeamte, Gott hatte bereits am Herz dieses Hofbeamten gewirkt und ihm Gunst gegeben, diesen 4 Männern gegenüber. Und es passiert was Interessantes. Auch dieser Hofbeamte bekommt durch diesen Zugang der Bitte selber eine Freiheit zu sagen, was seine Furcht ist. Also auch er muss sich nicht verteidigen oder er muss nicht drohen oder er muss nicht anklagen oder irgendwelche anderen Register ziehen, sondern weil Daniel ihm in Demut begegnet und sagt, ich bitte dich. Und er sieht, er wird ernst genommen, auch in der Macht, die er hat, in den Möglichkeiten, die er hat. Wird dieser Hofbeamte selbst frei zu sagen, Ich kann das verstehen, aber ich fürchte, was mir damit droht. Der König macht mich einen Kopf kürzer, wenn er sieht, dass ihr schlechter ausseht als die anderen. Und ich glaube, auch das ist was, was passiert, wenn wir Menschen im Glauben in Demut begegnen. Wir offenbaren, was auf unserem Herzen ist von Gott, und andere werden frei, auch zu offenbaren, was in ihrem Herzen oder auch was ihre Furcht ist. So, und jetzt baut Daniel diesem Mann ganz klug eine Brücke. Er sagt, versuche es doch 10 Tage mit deinen Knechten. Ja, er macht eigentlich wieder Ähnliches. Er macht nichts Direktives, sondern er zeigt ihm eine konkrete Möglichkeit. Also Glauben bedeutet im Alltag auch oft, konkrete Möglichkeiten einem anderen zu zeigen. So könnte es gehen. Das könnte Glauben in dieser Situation bedeuten. Versuche es doch. Und er lässt ihm die Freiheit, es zu versuchen oder nicht zu versuchen. Und er sagt, er stellt ihm auch sozusagen das Ergebnis frei. Er sagt nicht von vornherein, du wirst sehen, nach 10 Tagen sind wir besser drauf als alle anderen und wir haben, kann man jetzt schon recht und unsere Götter sind besser und was auch immer. Nein, sondern er sagt, schau, was rauskommt nach diesen 10 Tagen und dann entscheide du. Ich glaube, das ist etwas, was so in diesem ersten Text ganz stark drinsteht. Daniel agiert aus dieser Sicherheit seines Glaubens und damit kann er anderen auch sozusagen Wege in die Freiheit, in die Entscheidung, in die Wahlmöglichkeit geben. So, und jetzt steckt natürlich hinter dem Ganzen, mal verborgen, mal offensichtlich genannt, auch Gott drin. Und ein paar Mal taucht in der Übersetzung, die ich hatte, dieses Wort Gott gab auf. Also, was gibt Gott denn alles? Das Erste, was auftaucht, ganz im Anfang in dieser großen weltpolitischen Szenerie dort des vorderen Orients, Gott gab Joachim in Nebukadnezars Hand. Also da wird deutlich gemacht, selbst wenn Dinge über uns hereinbrechen, ob das eine weltpolitische Situation ist, die sich ergibt, ob es eine Führungspersönlichkeit im großen oder im kleinen Maßstab ist, ob das ein neuer Chef ist, der einem vor die Nase gesetzt wird, ob das ein schwieriger Kollege oder eine schwierige Kollegin ist, in dem ich gesetzt wird. Der Text sagt, immer ist Gott der, der in dem Ganzen trotzdem drin und dabei ist. Gott verliert nicht plötzlich die Kontrolle und hat nicht plötzlich keine Peilung mehr, was er machen soll und wie es denn weitergehen soll. Nein, Gott hat die Situationen, selbst die, die über uns hereinbrechen, in seiner Hand. Das zweite Gott, was Gott gibt in diesem Text, Gott gab Daniel Gnade vor Aschpenas. Also Gott ist der, der in diese Situation auch in Herzen anderer eingreift. Und was Daniel glaubt, dass es das Richtige ist, was er tun soll und was Gott auf dem Herzen hat, das macht Gott möglich, indem er das Herz eines Mannes, der an einer wichtigen Schaltstelle dort ist, berührt und den 4 Leuten dort Gunst entgegenkommen, Wohlwollen, Zuwendung oder eine Form von erster Nähe schenkt zu diesem Hofbeamten. Und dann geschieht in dieser Bewährungssituation, dass Gott sozusagen auch bestätigt, dass er mit diesen Leuten ist. Also einmal ist eben drin, dieses Essensexperiment oder Glaubensexperiment mit dem Essen geht tatsächlich so aus. Die sehen besser aus als die anderen, die da mit dem Königsessen und den Trinken gefüttert werden. Aber es heißt dann auch, diesen 4 gab Gott Kenntnis und Verständnis in jeder Schrift und Weisheit und Daniel verstand sich auf Visionen und Träume jeder Art. Also Gott rüstet in dieser krassen Alltagssituation dann diese 4 auch mit dem aus, was sie brauchen. Und ich glaube, auch das ist, was Glaube im Alltag. Es bedeutet, ich mag vielleicht den Situationen nicht immer sofort gewachsen sein. Vielleicht kann ich sie auch sofort gar nicht einschätzen. Aber trotzdem wird Gott in aller Regel die Ausrüstung geben. Das, was ich brauche, um diese Alltagssituationen zu meistern. Und das Resümee, was am Ende ist, sie werden als Ratgeber dieses mächtigen Königs herbeigezogen und es heißt, in jeder Angelegenheit, die der König von ihnen erfragte und die ein verständiges Urteil erforderte, fand er sie allen Wahrsagepriestern und Beschwörern, die in seinem ganzen Königreich waren, 10-fach überlegen. Also Gott bestätigt dann auch in der Realität der Anwendung in einem politisch komplett anderen Alltag. Also das wäre, wenn ihr vielleicht von hier plötzlich in die Regierung der Vereinigten Staaten versetzt würdet und jemand würde euch sagen, die sind 10-mal besser drauf als alle anderen, die dort Ratgeber sind. Oder ihr würdet in einen Weltkonzern plötzlich in den Vorstand gesetzt werden und die würden sagen, die sind 10-mal besser drauf als alle anderen, die wir haben. Also heißt, Gott bestätigt auch in der Praxis und den Herausforderungen eines Alltags, dass diese Leute tatsächlich kompetent werden. Durch ihren Glauben auch in ganz praktischen, gesellschaftlichen, wirtschaftspolitischen, politischen Fragen. Die Zusammenfassung. Also Umstände mögen hereinbrechen über uns, über unseren Glauben, über unseren Alltag. Aber Herzensentscheidungen, und zwar Herzensentscheidungen oder Glaubensentscheidungen, die geschehen, weil wir auf dem Weg mit Gott sind, weil Gott Dinge in unserem Herzen gefestigt haben, die gestalten und verändern selbst diese krassen Umstände. Umstände mögen uns über uns hereinbrechen, aber wenn wir in der mutigen Freiheit oder dieser Sicherheit, die Gott uns gibt, Menschen dann begegnen, wenn wir die Freiheit, die wir haben, auch zur Freiheit für andere werden lassen, dann beginnen andere freigesetzt zu werden und können auch auf das eingehen, was Gott auf dem Herzen hat. Und das Letzte, Glauben bedeutet, dass auch in krassen Umständen oder dem normalen Alltag, in dem wir drin sind, Gott die Gnade gibt, die Gaben gibt und dann auch reelles Gelingen gibt. Und damit Amen. Sehr freundlich von dir, Nick. Danke.
Ja, wie könnte es anders sein? Kollekte heute für Heide. Ich habe leider keine neuen Fotos bekommen von der Heide. Ich habe heute Morgen auch keine mehr aus Afrika. Und Heide mit deinem Auto, da müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall eine Lösung. Ja. Also wir würden jetzt, bis alles leer ist, und dann hat sich das, also das heißt, wir diskutieren jetzt gar nicht, ob du da bist oder nicht, wir probieren es einfach aus, also alle ganz herzlich eingeladen, wir essen, bis alles leer ist. Also das heißt, also zum gewissen Zeitpunkt wird dann vermutlich der Uri das Zeichen geben und dann werden wir die Stühle einfach ein bisschen beiseite rücken und die Tische stellen, dass wir einfach Platz zum Essen schaffen. Ja, dann darf ich die nächste Folie, solange Kollektor umgeht. Ja, die Anne Wittbecher hatte Geburtstag, der Gerhard Stücke, der liegt, die hat es vorhin gesagt, mit Magen-Darm im Bett, hoffe, dass es eben dann bald besser geht. Und dann können wir schon zum Termin gehen. Ja, die Männerwanderung steht an, ich hoffe, wir haben auch so tolles Wetter. Also Peter, wir werden uns diesen Versuch nicht stellen, nur mit Gemüse und Wasser.
Okay. Eure.
Versprochen an alle, die mitkommen.
Eure Entscheidung.
Gewölbekeller, du wirst bestimmt hier eine tolle Zeit. Dann am 31. findet der Royal Ranger Starter-Tag statt. So, dann als Ausblick haben wir auch Royal Ranger am 14.09. der Regionaltag. Und Heide hat es vorhin schon gesagt, am
17.09.
Missionsabend statt, da ist nur die Heide da Und die Birgit Ubermann, die Birgit ist für unsere Gäste sonst in Peru und nicht bei uns. Also das ist jetzt ein spannender Abend. Danke. Ja, und 2020,
kannst du dich mal hier hinsetzen? Ich muss mal den Stuhl da hinstellen.
Führst und leitest, Herr, dass sie das einfach spürt, wo du mit ihr hin willst. Und ich bitte dich, dass du sie wirklich dort hast und sie
Amen. Ja. So, ich bitte euch zum Segen aufzustehen. Komm.